In der Geschichte des Yoga gibt es viele Übungswege. Man kann mit dem Körper arbeiten, sein Handeln verbessern oder mit dem Geist, mit dem Denken üben. Auf allen diesen Wegen geht es um die Wandlung der Natur des Menschen, eine Umwandlung, die den Kern seines Wesens betrifft. Um das aufzudecken, was die Lebenskräfte des Menschen einschränkt und um letztlich das Selbst, auf Sanskrit Atman, zu entdecken, das einer bewussten Persönlichkeit zugrunde liegt. Das Selbst, das unwandelbar ist und zur Erhaltung der Menschheit am besten beitragen kann. Yoga-Lehrer Stefan Datt.
Ich finde auch, Yoga hat so viele verschiedene Facetten, aber letztendlich kommt auch jeder von uns auch mal an diesen philosophischen Fragepunkt in seinem Leben, wo er sich einfach mal ganz simpel fragt, was soll ich hier, wo komme ich her, was ist mein Körper, woher kommt das Glück, wie werde ich glücklich in diesem Leben? Und viele schieben das dann doch schnell wieder zur Seite, weil das Suchen nach den Antworten auf diese Fragen eben ein bisschen Mühe und Gehirnschmalz erfordert. Und das Yoga bietet eben die theoretischen Texte, die Anleitungen und den praktischen Aspekt.
Wir westlich modernen Menschen neigen dazu, Kenntnisse anzuhäufen und meinen, alles erklären und verstehen zu können. Aber es gibt offenbar auch noch verborgene Kräfte, die wir mit Logik nicht erfassen und beherrschen können. Einen schönen Sonnenaufgang etwa oder die Morgenröte im Winter, wenn alles leuchtet, können wir nicht nur durch die Logik des Verstandes erklären. Der indische Mönch, Lehrer für Yoga und Ayurveda, Swami Muktanand Puri.
Logic has its limitation. See this, we made instrument.
Logik hat ihre Grenzen. Logik kann bestimmte Dinge nicht genau erkennen oder überblicken. Wenn wir über Yoga sprechen und die Struktur des Geistes oder des Denkens, der Geist ist ein subtiles Energiefeld, dann ist zu sagen, wenn es eine Änderung gibt in diesem Energiefeld, kann die nur durch den Geist selbst erfolgen. Ein Beispiel. Jemand kommt zu uns in den Raum. Wir sehen die Person und sind glücklich. Dann treffen wir eine andere Person. Eigentlich mögen wir diese Person nicht, obwohl wir sie attraktiv finden. Sowas passiert. Etwas passiert automatisch in unserem Geist, aufgrund der Schwingung der Person. Der Geist kann somit Sachen sehen, unabhängig von dem, was die Augen sehen.
So the mind is able to see certain things, certain other forces which are there apart from what the eyes can see.
Der inzwischen verstorbene, sowohl in Indien als auch in der westlichen Welt berühmte indische Yogi und Yoga-Philosoph Sri Aurobindo sagte, eine sichere Einsicht entstehe erst, wenn der Geist zur Ruhe gekommen ist und das Bewusstsein zu einer ruhigen Kraft und Freude gelangt sei.
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn Sie sich mit den Yoga-Sutras und der Bhagavad Gita beschäftigen, stellen Sie fest, dass häufig von feinen Charaktereigenschaften und einem maßvollen Verhalten die Rede ist. Sehen Sie sich die Yoga-Sutras an, die 8 Schritte im Yoga. Der erste Schritt heißt Yama, Übungen des allgemeinen Handelns. Gewaltlosigkeit, Ahimsa, Wahrhaftigkeit, Satya, nicht stehlen, Asteya, reiner Lebenswandel, Brahmacharya und nicht Besitz ergreifen, Aparigraha.
Der Ashtanga-Yoga, der 8-gliedrige Weg, gilt weiterhin als das Zentrum des klassischen Yoga des Patanjali. Die Yoga-Sutras des Patanjali sind wahrscheinlich zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 2. Jahrhundert nach Christus entstanden. Das erste Gebot oder die erste Stufe umfasst Übungen des Handelns. Dazu zählen Reinheit, Zufriedenheit, Askese, auf Sanskrit Tapas, dann das Studium und schließlich die Hingabe an das Göttliche. Auf der dritten Stufe gibt es dann die Asanas, Übungen des Sitzens, sowie die Regelung des Atmens, Pranayama. Darauf folgen das Zurückziehen der Sinne, die Sammlung, das Loslassen in der Meditation und zuletzt Samadhi, die Einung, Versenkung. Man kann sich im traditionellen Indien solch einen reinen Lebenswandel nur als ein Leben in Askese, in Entsagung vorstellen. Nur so wäre transzendentale Erfahrung möglich. Dann geht es nicht mehr nur um die Kenntnis der Schriften, sondern vielmehr um Hingabe an Gott. Das meint aber nicht Hingabe an eine außerhalb des Menschen vorgestellte Gottheit, sondern das ständige Einüben eines Transformationsprozesses, der sich öffnet für eine Gotteserfahrung in der eigenen Existenz. Yoga-Lehrer Stefan Datt:
Ich finde auch, dass das philosophische System des Bhakti-Yogas auch nicht ganz unter den Tisch fallen sollte. Dieses System der inneren Hingabe und des Gebetes ist auch eine Möglichkeit, den Geist zu beruhigen. Und der Geist eigentlich unruhig ist, weil man durch ein unstetes Leben ihn sehr aufgewühlt hat, ist vielleicht der erste Zugang für viele, Bhakti-Yoga zu kultivieren. Dass man sich eines inneren Lenkers oder einer höheren Kraft auch bewusst wird oder Kontakt aufnimmt, sei es mit Ritualen, Gebeten oder Gesängen. Der Weg des Bhakti ist eigentlich von den yogischen philosophischen Systemen für viele der mit Abstand am einfachsten zu beschreitende Weg. Die Qualität der Liebe, des Öffnen des Herzens liegt dem Menschen eigentlich sehr, in seinem innersten Wesen Liebe zu entwickeln, Liebe zu spüren und geben zu können.
Das erinnert an die christlichen Werte. Bhakti-Yoga gilt in der Yoga-Lehre als der religiöse Yoga. Sonst gibt es noch den Karma-Yoga, den Yoga des Handelns. Diese Praxis kann im Alltag, dort, wo wir uns gerade aufhalten, geübt werden. Dabei geht es nicht darum, eine Situation leistungsorientiert erfolgreich zu meistern, sondern darum, sich der Situation seines Handelns vollkommen bewusst zu sein. In der Quantenphysik würde man sagen, es geht darum, das ganze Bild zu sehen und nicht nur das, was man sich selbst einbildet und dann für die ganze Wahrheit hält. Es geht darum, den Augenblick, aus dem neue Einsichten gewonnen werden, bewusst zu erfassen, um in unser Denken und in unsere Sinneswahrnehmungen mehr Klarheit zu bringen. Die dritte Yoga-Lehre heißt Jnana-Yoga, der Weg der Erkenntnis. In der Bhagavad Gita 4.41 lesen wir, wie Krishna diesen Weg beschreibt.
Wer durch Yoga von allem Handeln losgelöst ist, der durch Erkenntnis, Jnana, die Zweifel zerstreut hat, der aus dem Selbst lebt, den bindet sein Handeln nicht, o Gewinner von Reichtum.
Auch das Mantra-Yoga kann zu dieser Entwicklung beitragen, als eine Meditation mit kurzen Formeln wie Om Namah Shivaya, Om Ehre sei Shiva.
Mantras können als Shakti-Mantras praktiziert werden, wirklich mit der Energie, mit dem Japa, mit dem Jap, dass man die Mantras wiederholt, um die Energiekanäle zu inspirieren, zu aktivieren. Oder es kann mit der Einstellung wirklich aus dem Bhakti-Yoga herkommen, dass es eine Form des immer ständigen Gebets auch ist, dass das Mantra den ganzen Tag im Hintergrund des Geistes eigentlich auch läuft.
Der tiefere Sinn der Mantras liegt allerdings nicht allein in der Wiederholung der Worte, den Japas, auch nicht in der Vorstellung zum Beispiel des Gottes Shiva, sondern alle Gedanken und Vorstellungen sollen sich auflösen und der Geist frei werden von der Gebundenheit an die Welt. Der indische Yoga-Philosoph Sri Aurobindo meinte, nur eine vollständige Hingabe an Kräfte, die nicht mit einem Verlangen des Körpers zusammenhängen, würden zur Freiheit führen. Sonst werde man verharren in Unklarheit, Dummheit und Gleichgültigkeit, Träge und Ignoranz sein. All das fasst er zusammen unter dem Begriff Tamas. Das ist eine der drei Gunas in der indischen Philosophie, eine der fundamentalen Qualitäten der Natur des Menschen. Tamas ist in dieser indischen Lehre das Prinzip der Dunkelheit und Trägheit der Natur.
Die drei Gunas nennt man auch manchmal die drei Diebe. Auch das Sattva-Guna bindet einen an die Welt. Das Sattva-Guna stellt dich vielleicht auf den Weg in die Freiheit, aber zieht sich in dem Moment auch wieder schon zurück. Wenn du dich an das Sattva-Guna verhaftest, an immer alles richtig machen, immer alles gesund machen und immer schön spirituell sein, bist du immer noch an die Welt, nämlich an die Natur des Sattva verhaftet. Die Wahrheit liegt jenseits der drei Gunas.
There are different philosophies giving different explanations, but if you simply look at it, it is known as para.
Da gibt es verschiedene Philosophien. Aber wenn Sie nur auf das Wort Para schauen, Para bedeutet über den drei Gunas sein. Da gibt es ein sehr hohes spirituelles Niveau. In diesem Zustand kann man es nennen Reinheit. Die Illusionen sind verschwunden, für immer. Dort herrscht ein reines Bewusstsein.
When you go there, that illusion is finished forever. What is left is pure consciousness.
Sowohl in den Gesprächen mit dem indischen Mönch Muktanand Puri als auch mit dem deutschen Yogalehrer Stefan Datt wird deutlich, dass Yoga in Indien durchaus etwas mit Religion zu tun hat. In Europa und Amerika konzentriert sich die Praxis des Yoga vor allem auf Entspannung im Körper, Wellness. Die Annahme, Yoga habe etwas mit Religion zu tun, wird meist zurückgewiesen. Dabei gilt die Bhagavad Gita als eine der wichtigsten Bücher des Yoga, wenn man so sagen will, als die Bibel der Hindus. Doch auch im westlichen Denken bedeutet Yoga nicht nur Körperübung. Was den tieferen Sinn, das Erkennen des eigenen Selbst betrifft, nennen wir hier Philosophie. Die Texte des klassischen Yoga in Indien, die Sutras des Patanjali, sind in Indien bereits in die traditionelle Philosophie aufgenommen worden, sodass bei allen möglichen Unterschieden zwischen östlicher und westlicher Welt die Verbindung von Yoga und Philosophie letztlich nicht geleugnet wird. Yoga ist vor allem ein Weg der Erfahrung des inneren Selbst und der Erkenntnis der Verbundenheit mit allem, was lebt. Und natürlich kann auch eine Gotteserfahrung zu diesem Weg gehören. Yoga heißt Üben. Konzentration auf den Körper, auf den Atem oder auf ein Mantra. Was heißt Yoga eigentlich? Stefan Datt?
Yoga heißt eigentlich Einheit, ne? Sich verbinden, in die Einheit gehen. Wir fangen beim Hatha-Yoga an, zum Beispiel Bewegungen mit Atem zu verbinden oder unseren Geist mit dem Atem zu verbinden. Ne, mit den Übungen letztendlich geht es darum, was Swamiji gesagt hat, das individuelle Selbst mit dem höchsten Selbst zu verbinden, die Identifikation zu finden. Oder wie der Bhakta sagen würde, sein eigenes Ego so zerschmelzen, dass es die Einheit findet mit dem höheren Selbst. Das heißt dann auch Parabhakti, das ist auch die Selbstverwirklichung. Ob der Jnana-Yogi sein Ego immer größer macht und sagt, ich bin eins mit allem. Oder ob der Bhakta-Yogi sein Ego immer kleiner macht und sagt, ich bin nichts, ich bin so klein. Er macht sich so klein, dass er verschwindet und ist auch eins mit allem. Das Ergebnis ist das gleiche. Der eine wählt den großen Weg, der andere wählt den kleinen Weg.
Am Anfang der Yoga-Sutras lesen wir Yogasch Chittavritti Nirodhiya.
Der Yoga besteht im absichtlichen Ausschalten der spontanen Gemütstätigkeit.
Das ist die Voraussetzung für die innere Konzentration. Es kann durchaus zu einem geistigen Abenteuer werden, unter der Maske der bewussten Persönlichkeit Sphären aufzuspüren, die uns einen neuen Horizont eröffnen, der nicht mehr ausschließlich an unser Ego gebunden ist, das uns doch so vertraut geworden ist im Laufe des Lebens. Und das uns immer wieder unerklärlich bleibt, wenn uns Gefühle wie Zorn, Stolz oder andere Überheblichkeiten überwältigen, die wir nicht verstehen und einordnen können. Der Geist ist von Natur aus ständig in Bewegung. Das verdeutlicht uns das proteische, ewig sich verändernde Wesen des Geistes, wie es im Yoga beschrieben wird. Davon spricht auch der Mystiker und Philosoph Immanuel Swedenborg. Aufnehmen sei Bildern. Nach seiner Erkenntnis eignen sich unsere empfangenden Organe auf der geistigen Ebene die Form und das Wesen dessen an, was sie wahrnehmen und in sich aufnehmen. Eine Wirkung, wie sie am Beispiel eines Steins, den man ins Wasser wirft, was viele kreisende Wellen hervorruft, am besten verdeutlicht wird. Die Wellen sind sozusagen Ausdruck oder Erscheinung des Eindrucks, den der Stein im Wasser hinterlässt. Diese, die Yogis würden sagen, mit unserem Ego verbundenen Erinnerungen, Gefühle, Fantasien, diese Impulse aus dem Inneren müssen ausgeschaltet werden, damit der Geist sich beruhigen kann, damit der innere Mensch sichtbar wird. So wie man im klaren Wasser eines stillen Sees bis auf den Grund sehen kann.
Ich denke auch, dass man ohne Ego leben kann überhaupt. Dafür brauchen wir ein lebendiges Beispiel. Deswegen ist es so wertvoll, einen erblühten, erwachten Yogi persönlich zu treffen. In unserer Wahrnehmung ist es so befriedigend und beglückend, jemanden zu sehen, der ohne dieses falsche Ego leben kann. Und es geht sehr, sehr gut sogar. Der Yogi ohne das Ego hat keine Verlustängste mehr, sein Ego verletzen zu lassen, zu verlieren, irgendwas. Ja, es ist nichts mehr da, was vor dem der Yogi Angst haben müsste, vor dem er irgendwas verlieren könnte. Es gehört ihm sowieso schon alles eigentlich. Ja, wenn das Ego nicht da ist, bist du eins mit allem und hast keine Bedürfnisse mehr außerhalb deiner selbst.
Die ältesten Zeugnisse der Übungspraxis des Yoga sind in den Upanishaden überliefert, die bis ins 7. Jahrhundert vor Christus zurückgehen. Aber die Praxis der Askese war auch schon vorher bekannt. Von Munis ist da die Rede. Das Sanskritwort Mauna heißt Schweigen, die sich von der menschlichen Gesellschaft zurückgezogen haben, um ein Leben in Schweigen zu führen. Weltentsagung auch, um sich als eins mit dem Absoluten, als eins mit dem Selbst zu erfahren und sich zu lösen von einer inneren Gebundenheit an Begierden, Annehmlichkeiten und Wünsche. Es gibt eine Upanishad, die heißt:
Wer es nicht denkt, der denkt es. Wer es denkt, der kennt es nicht. Kena Upanishad 2.3.
Zunächst einmal verwirrend für den westlichen Leser. Gemeint ist, nur mit dem Denken kann Yoga nicht erfahren werden. Denn Yoga kann nur gelingen, wenn das Bewusstsein erwacht und in eine Dimension gelangt ist, die jenseits der sinnlichen Erfahrung liegt. Die Yogis sprechen auch von Hüllen, aus denen der Körper besteht, durch die man hindurchkommen muss.
When you were speaking about it, you have not experienced it.
Das meint, wenn Sie darüber sprechen, dann erfahren Sie es nicht. Wenn Sie es erfahren, können Sie nicht darüber sprechen. Wie können Sie über etwas sprechen, das unmöglich zu erklären ist? Der es weiß, wird nicht sprechen. Und wer spricht, der weiß es nicht. Dieses Sprichwort ist sehr beliebt in Indien. Wenn Sie das erfahren, das ist wie ein Glück, ein Segen. Dieses Glück können Sie nicht erklären. Wenn jemand etwas Süßes isst, das er niemals zuvor als etwas Besonderes erlebt hat, das kann er nicht jemand anderem erklären. Nur wenn der andere auch diese Süßigkeit isst, kann er es verstehen.
Only when he eats the sweet, he will know sweet, what sweet means.
Ich glaube, es ist einfach auch in der Natur unseres Geistes die Begrenzung schon von vornherein klar gelegt, wenn man sagt, das Bewusstsein ist ohne Zeit und ohne Raum. Das heißt, es ist immer da, es hat keinen Anfang und kein Ende. Allein schon bei dem grundlegenden der Qualität unseres wahren Wesens, des Bewusstseins, keinen Anfang und kein Ende zu haben, muss unser Geist die Segel streichen. Das liegt in der Natur des Geistes, sich diese Dinge nicht mal im Ansatz vorstellen zu können. Was ist denn die Ewigkeit? Also unser Geist kann immer nur in der Kausalität denken, in dem zeitlichen und räumlichen Begriffen.
Man kann von drei großen Traditionslinien des Yoga sprechen. Dem religiösen Yoga, dem philosophischen Yoga und dem Hatha-Yoga. Auf den klassischen philosophischen Yoga weisen Begriffe hin wie Samadhi, Einung, oder Samskara, Eindrücke des Unbewussten, Kleshas, Leiden, oder Ashtanga, die 8 Stufen, Gebote des Handelns. Klesha ist in der indischen Umgangssprache ein gebräuchliches Wort. Der Yogalehrer Stefan Datt:
Die 5 Kleshas, die 5 Wurzeln des menschlichen Leidens, kann man ganz präzise eigentlich auf diese 5 Dinge reduzieren. Dass wir eigentlich von der Wahrheit noch keine Ahnung haben, ist das Erste. Dass wir entweder Dinge mögen oder nicht mögen, also sie anziehen oder abstoßen von unserem Selbst. Dass wir Angst haben, unseren Körper zu verlieren, dass wir Angst haben zu sterben.
Und die 5. Klesha oder Behinderung heißt auf Sanskrit Asmita. Asmi bedeutet ich bin. Auch diese Vorstellung ich bin ich, cogito ergo sum, dieses bewusst erlebbare Ich, mit dem ich die Welt erfahre, wird in den Yoga-Sutras den Kleshas zugerechnet. Für uns in der westlichen Welt mögen diese Formulierungen befremdlich sein. Sie decken auf jeden Fall die ganze Kluft auf, die zwischen unserer gewohnten Anschauung und der indischen Sicht auf das wahre Wesen des Menschen liegt. Die Karma-Lehre dagegen ist uns verständlicher und eingängiger. Karma bedeutet wörtlich Handlung. Auf jede Handlung, so die Lehre, folge eine entsprechende Wirkung, die auf den Verursacher der Handlung zurückfalle.
Es gibt drei Arten von Karma. Die erste, als wenn Sie einen Strich in den Sand machen, der bald wieder vom Wind verweht wird. Die zweite ist, eine Spur zu hinterlassen im Schlamm. Das wird Ihnen selber Kummer bringen. Und das dritte Karma ist, ein kräftiges und tiefes Karma, wenn Sie eine Spur in einem Felsen hinterlassen. Sie haben etwas eingeritzt in den Felsen, dieses sichtbar Eingeritzte wird immer bei Ihnen bleiben. Zum Beispiel ein Soldat. Er ist gewohnt, Menschen umzubringen. Wenn er stirbt, wird er in seinem Karma aggressiv bleiben, bereit für eine neue Schlacht in einem neuen Leben.
Damit ist der Glaube im Buddhismus an den Kreislauf der Wiedergeburten verbunden. Auf Sanskrit heißt das Samsara.
Das Gesetz des Karmas ist so, dass man auf jede Aktion eine Reaktion erwartet, genauso wie die Physiker das ausdrücken. Aktio gleich Reaktion. Das heißt nicht, dass 100% die gleiche Handlung sein muss. Die Energie ist die gleiche. Ja, das Gesetz des Karmas ist eigentlich unerbittlich, sodass wir niemanden mehr Verantwortung für unser Leben aufhalsen können. Alles, was in unserem Leben passiert, ist durch das Gesetz des Karmas von uns selbst erzeugt worden.
In der Sichtweise des Yoga sind der materielle Leib und die fühlende Seele nur die Außenseite unserer wesentlichen Existenz. Deshalb spricht man im Yoga vom Erwachen des Bewusstseins, das Körper und Geist bildet und ausdrückt. Dieses erwachte oder ursprüngliche Bewusstsein wird als das wahre Selbst bezeichnet. Man nennt es auch das Absolute. In der vedischen Tradition wird dies oft mit dem Herzen verbunden. Was sind Atman und Brahman? Was bedeuten diese Begriffe?
Atman means self. So truly the correct. So there is only one Atman actually.
Atman heißt Selbst. Es gibt nur ein Atman tatsächlich, nur ein Bewusstsein, ein Selbst, überall. Aber aufgrund der Barrieren in unserem Denken gibt es eine Einschränkung in unserer Auffassung, in unserer Sicht. Da wir diese Einschränkung haben, glauben wir, dass die beiden unterschiedlich seien. Brahma ist das kosmische Selbst. Brahman ist reines Bewusstsein oder universelles Bewusstsein.
Brahma is supposed to be the consciousness, universal consciousness.
Es gibt ja bei uns auch den ganz schönen Begriff des göttlichen Funkens, der in uns wohnt. So kann man vielleicht Atman sagen. Das ist ein Funken vom großen Feuer, der in uns ist. Aber das Feuer ist eigentlich das gleiche Feuer. Das ist kein anderes Feuer. Der Atman in uns ist genauso wie das große universelle Selbst nicht voneinander zu trennen und nicht verschieden. Feuer ist innen, Feuer ist außen. Das Bewusstsein ist innen, Bewusstsein ist außen. Alles kommt aus dieser einen Quelle. Die Physiker nennen es Urknall und die Yogis sagen Om als Urschwingung. Alles hat dieses Feuer und dieser göttliche Funke in uns ist Atman. Atman und Brahman sind eins.
Yoga beginnt mit der Erfahrung des Alltagsbewusstseins. Zuerst muss man die Gebundenheit an die Bedingungen des Alltags wahrnehmen. Diese ständig wiederholenden Aktivitäten, die Erinnerungen, und manchmal sind es auch Einbildungen. Diese Aktivitäten müssen nach der Philosophie des Yoga zur Ruhe kommen, um sich dann von der Gebundenheit an den Alltag zu lösen und die innersten Schichten in sich selbst wahrzunehmen, auch die ewig bestehende Ordnung. So kann sich Weisheit, Prajna, entwickeln und innere Wirkkräfte können zum Tragen kommen. Der Geist, das Denken, wird dann klar für die Tiefe der eigenen inneren Wahrheit. Die ursprüngliche Anschauung des Yoga ist, dass jeder seinen eigenen spirituellen Weg finden kann. Eine Anpassung des Yoga an die moderne Gesellschaft ist aber erforderlich. Yoga ist heute nicht mehr eine elitäre Haltung, vielmehr ein Übungsweg, der eigentlich von jedem gegangen werden kann. Zurück zum Ursprung. Das ist der Weg des Yoga. Alles fängt mit der Auflösung äußerer Verspannungen in Körper und Geist an. Ein Weg, den in der 3000- oder 5000-jährigen Geschichte des Yoga schon viele gegangen sind.